Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Woran denken Sie beim Jodeln? Loriots Sketch vom Jodeldiplom ist einfach unvergessen. Und ein echtes Jodeldiplom gibt's zum Beispiel in den Allgäuer Alpen. Und an der Hochschule in Luzern ist Jodeln seit 2 Jahren ein Hauptfach. Professor Remo Ammann ist Musikethnologe. Er ist Schweizer, er lehrt in Innsbruck und hat sowohl das Tiroler als auch das Schweizer Jodeln erforscht. Denn die wollen sich Unterschieden wissen. Am Dienstag machte Remo Ammann den Unterschied klar.
Also wenn ich mit der Bruststimme singe, so wie wir jetzt sprechen, mit der Bruststimme und dann in die Kopfstimme wechseln, wenn ich eine klassische Ausbildung habe, dann wird das geführt, dann schaue ich, dass der Übergang ganz sanft, dass sie den fast nicht wahrnehmen. Das lehrt man in dieser Ausbildung. Dazu können bestimmte Vokale helfen. Dri zum Beispiel, jo, dri. Das hört man dann einen flüssigen Übergang. Und das ist diese Dri und Tri oder solche Laute sind in Tirol und in vielen Gegenden in Österreich sehr verbreitet. In der Schweiz ist das DR, wird in der ganzen Schweizer Jodelregion wird das nicht verwendet, sondern OU und A und unterschiedlich, aber die Konsonanten oder die Verbindung von mehreren Konsonanten hintereinander nicht. Also da ist eher der Wechsel dann durch die das Weglassen der Konsonanten und nur die Verwendung der Vokale kommt dann so, diese Hebelbewirkung ist nicht da.
Es klingt so, als sei der Wechsel dann schneller in die Kopfstimme, kann das sein?
Schnell, abrupt, ja.
Ja,
ja, genau. Ja.
Also da kann man den Unterschied zwischen Schweizer und Tiroler Jodlern direkt raushören. Und tatsächlich war es ja so, dass irgendwann sogar auch das Tiroler Jodeln in der Schweiz sehr populär war. Woran lag das?
Ja, das war im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es waren, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren Tiroler Sängergruppen in ganz Europa unterwegs und haben dann das Jodeln eigentlich in so einer Art Folkloreabenden verbreitet. Das wurde dann bekannt. Das war so eine erste Jodelwelle zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und also dann wurden das Jodeln oder in der Schweiz die Kuhreihen, das ist eine Art Gesang, Jodelgesang dazumals. Das wurde dann auch praktisch ein Kulturtransfer von den Bergen in die Salons der Bürger. Also man hat dann Jodellieder praktisch für das Klavier aufgezeichnet und das konnte dann im Bürgertum von den Töchterchen abends im Salon gespielt werden.
Heute würde man sagen, die Tiroler haben ein gutes Marketing gehabt, dennoch die Schweizer wurden dann irgendwann sauer. Wie
genau
haben die reagiert?
Ja, sie haben gesagt, warum spielen wir, also singen wir Tirolerlieder in einem Dialekt, den wir nicht richtig aussprechen können. Wir haben ja eigene Lieder. Und die ganze Bewegung also wurde dann kritisiert von vielen Jodelexperten in der Schweiz und ging hauptsächlich auch um die Vermarktung. Also man hat das Bild des Jodlers in den Bergen, der da gemütlich und fröhlich ist und zufrieden. Und man wollte nicht, also die Jodelexperten wollten nicht, dass man damit Geld verdienen würde, nicht auf der Bühne singen.
Und lässt sich final sagen, bei diesem Streit, den es da gegeben hat, gibt es einen Gewinner? Wer hat gewonnen am Ende?
Ja, einen Gewinner gibt es nicht. Es wird in beiden Gegenden wird immer noch gejodelt. Die Schweiz hat dann 1910 diesen eigenen Jodlerverband gegründet, um das eigene Jodeln zu fördern. Das ging natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Durch das, dass wir diesen eigenen Jodlerverband haben, gibt es jetzt eine Vereinigung von 20.000 Leuten, die dabei sind. Das gibt es in Österreich nicht. So eine große nationale Vereinigung von Jodlern.
Neukaledonien, Vanuatu und Papua-Neuguinea. Eigentlich wollte der Musikethnologe 6 Monate in der Südsee forschen. 15 Jahre wurden daraus bei Professor Remo Ammann. Und er brachte viele überraschende Erkenntnisse mit. Denn Musik ist nicht gleich Musik. Am Dienstag hat das Professor Remo Ammann in SWR1 Leute erläutert.
Musik muss man da ganz anders verstehen und auch die Einstellung zu den Kräften. Also wir sprechen oft von Magie, aber das passt jetzt nicht, weil es ist einfach eine Kraft, die die Leute dort kennen und das ist Realität. Für uns ist das vielleicht was Abgehobenes, wir glauben nicht daran, aber dort ist es Teil des täglichen Lebens, diese Kraft. Und je mehr Kraft man hat, umso mehr wird man natürlich, gewinnt man auch Prestige. Und auf Vanuatu sind es Vulkane, die aktiv sind, dann gibt es auch viele Erdbeben. Im Jahr 2000 auf der Insel Pentecost, da passierte so ein Erdbeben. Und da waren zwei ältere Herren, die haben gesagt, wir haben das Erdbeben gewollt, wir haben das herbeigeführt.
Durch Gesänge?
Also diese Kraft wird dann sehr oft, das ist ja nicht einfach da, die muss man zuerst mal kreieren. Und das ist sehr oft mit Gesängen, also das Wiederholen des Singen, Repetieren von Singen oder von irgendwelchen monotonen Bewegungen in Verbindung mit Singen. Das kann diese Kraft aufbauen.
Und wo bei uns jeder gesagt hatte, ja, erzählt ruhig und schlaft weiter, passierte dort aber etwas anderes. Was passierte mit denen?
Ja, die mussten dann, das wurde, also es kam vor Gericht in die Hauptstadt und die Leute mussten ins Gefängnis. Die mussten ein Jahr ins Gefängnis, kamen dann wieder raus und die hatten natürlich dann Wahnsinn an Prestige gewonnen. Also wenn jemand Erdbeben herbeiführen kann, dann wird er natürlich respektiert und auch gefürchtet zu einem Teil. Also sie haben damit bezahlt, dass sie ein Jahr im Gefängnis waren und haben dann Prestige gewonnen.
Und das können wir uns als Westler erstmal gar nicht vorstellen. Als Sie dorthin kamen in die Südsee, Sie wollten, glaube ich, 6 Monate bleiben. Wie lange sind Sie dann letztendlich geblieben?
Ja, eben 15 Jahre. Also ich kam vorher von der Polarregion zurück und dann hat sich das so ergeben und dann bin ich in die Südsee. Und dann,
offensichtlich hat irgendetwas Sie dort gehalten und auch sehr begeistert. Wie lässt sich das zusammenfassen?
Begeistert hat mich, also im fachlichen Bereich natürlich die Musik, also wie man Musik ganz anders denken kann als wir, dass Musik was ganz andere Vorstellungen mit Musik verbinden. Also wir stimmen, wenn wir zusammenkommen, stimmen wir die Instrumente, Musikinstrumente stimmen, das gibt's da gar nicht. Es ist wichtig, dass die Instrumente hergestellt werden, wie es überliefert wird oder in den Mythen, dass es vorgeführt wird, so wie man das soll und dass man dann mit den Ahnengeistern in Verbindung treten kann.
Katja Hornefer leitet das ZDF-Wetterteam. Die Diplom-Meteorologin moderiert in vielen Sendungen das Wetter und war am Donnerstag zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. Da erzählte Katja Hornefer, wie viel Zeit die Wettermoderatoren für die Präsentation in den unterschiedlichen Sendungen haben.
Also im ZDF habe ich in der Heute-Sendung für den Wetterbericht 1:10 Redezeit, da kommen noch 5 Sekunden Jingle dazu. Ja. Aber wir machen das ja auch für Dreisat, da gibt es auch noch heute Sendung. Da haben wir insgesamt 1:55 Redezeit und im Heute-Journal 1:25 Redezeit.
Reden Sie frei oder arbeiten Sie?
Ich rede frei, aber ich übe das vorher. Das heißt natürlich mit Stoppuhr, kommt immer darauf an, wie ich gerade so drauf bin. Manchmal ist es in 3 Malen, dass ich merke, ah ja, kommt hin. Und manchmal muss ich auch ein bisschen häufiger üben. Und manchmal passiert es halt, dass man sich verspricht. Da muss man das normal machen, wenn man weiß nicht, Osten-Westen verwechselt oder irgendwie eine falsche Region, wenn man Hotzenwald sagt, man meinte aber, keine Ahnung, das Hohenloherland oder sonst irgendwas, da muss man es natürlich nochmal machen.
Immer aufgezeichnet oder manchmal auch live?
Manchmal live im Heute-Journal, also bei der 19 Uhr geht es ja nicht, weil wir da uns ja teilen müssten, weil wir es ja für ZDF machen und für Dreisat, da müssen wir es aufzeichnen, weil wir eben nicht uns trennen können. Aber fürs Heute-Journal machen wir es immer dann live, wenn das Wetter interessant ist oder sagen wir mal gefährlich. Also zum Beispiel, wenn ein Schneesturm droht oder wenn kräftige Gewitter sind, das ist jetzt im Sommer wieder häufiger bestimmt der Fall. Im letzten Jahr haben wir ungefähr, im Monat so 5-6 Mal doch live gemacht.
Dann gibt es dieses geheimnisvolle Gerät, das ich weiß gar nicht, in welcher Hand haben, links oder rechts?
Das wechsle ich immer, denn wenn ich was zeige, ist es in der anderen. Ja, und wenn ich mit der anderen Hand zeige, ist es so, wird das hin und her gehen. Das ist sowas Ähnliches wie so ein Auto-Aufmachdrücker oder
mit
so ein Garagendrücker. Genau, mit so einem Knopf, geht aber nur nach vorne.
Sie drücken den Knopf, was passiert dann?
Ja, Kartenwechsel.
Okay.
Ich habe halt vorher gesagt, in dieser Reihenfolge möchte ich die Karten haben und ich kann dann sozusagen das auslösen, den Impuls geben.
Was ist, wenn Sie sich verdrücken? Oder?
Ich kann mich nicht verdrücken.
Ach so.
Es kann nur sein, dass der Drücker nicht funktioniert. Schon oft passiert, auch immer gern bei Live-Sendungen. Oh, jetzt brauche ich Hilfe von oben, habe ich in diesem Zusammenhang schon mal häufiger gesagt. Das kam dann besonders gut an bei unserem Publikum. Ich sagte, wieso braucht sie Hilfe von oben? Das liegt daran, dass natürlich meine Kollegen weiter oben sitzen sozusagen, als ich jetzt, die ich im Studio stehe. Und dann brauche ich Hilfe von oben. Dann muss halt ein Kollege für mich drücken oder eine Kollegin.
Wenn Sie Kollegen ansprechen, gibt es Wetterlagen, wo es einfach Sinn macht, sich mit Kollegen auszutauschen, wie man Wetterlagen einzuschätzen hat?
Natürlich, wir müssen uns immer austauschen. Es gibt immer eine Übergabe. Also wie schätzt man das ein? Dann gibt es ja alle 6 Stunden neue Wettermodelle.
Ja.
Und natürlich kann eine Einschätzung, die man morgens getroffen hat, die kann am Nachmittag schon wieder hinfällig sein, weil manchmal das Wetter uns überholt. Also wir denken, oh, das kommt erst am späten Abend, aber gepfiffen, das ist schon um 17 Uhr da und anders. Also natürlich, wir müssen uns immer absprechen, weil ich als als Moderatorin kann gar nicht 10 verschiedene Wettermodelle anschauen. Da bin ich abhängig davon, dass meine Hintergrundkollegen das auch tun und dass wir uns dann miteinander verabreden sozusagen. Ja. Und wie schätzt du die Lage ein? Wie sehe ich das? Und wo muss das hin? Wir haben ja nur 12 Wettersymbole auf unserer Wetterkarte. Und dann kommt es eben wirklich auf jedes einzelne Symbol an. Manchmal kann man auch einen Regenvorschaufilm benutzen. Aber der Regenvorschaufilm bezieht sich nur auf ein einziges Modell. Aha. Und das ist eben ganz natürlich total wichtig, dass man miteinander spricht.
Wie wird das Wetter? Diese Frage können Sie Katja Honnefer vermutlich immer stellen, denn diese Frage ist ihr Beruf. Die Diplom-Meteorologin ist Leiterin des ZDF-Wetterteams und schon seit 20 Jahren dabei. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim packte sie nochmal aus. Ihre schönsten Versprecher.
Also es war noch in meiner Frühzeit. Da habe ich noch Frühstücksfernsehen gemacht. Aha. Und dann haben wir ja hinter uns immer die Karten. Und ich wollte mich also umdrehen und irgendwas auf der Karte zu zeigen für den morgigen Tag. Und ich sah keine Karte, sondern ich sah nur ein schwarzes Bild. Ich sage also, und morgen? Oh, es gibt keinen Morgen. Habe ich zum Beispiel gesagt. Das war ganz schrecklich für mich. Oder,
aber das ist doch von philosophischer Klarheit.
Ja, vielleicht das noch. Aber ein anderer Versprecher war vielleicht noch schlimmer. Da ging es darum, dass man auf der Zugspitze den Schnee mit einer Art Messstab misst. Aha. Und bei uns in Mainz, Lerchenberg, wo wir es damals noch gemacht hatten, kann man den Schnee natürlich auch messen. Da hat man halt ein Zentimetermaß genommen. Da hat gesagt, naja, und auf der Zugspitze, da liegen halt 2,30 Meter. Da braucht man schon eine ziemlich lange Latte. Und als ich das raus hatte, waren dann hinter meine Kollegen sehr amüsiert darüber, weil ich von dieser langen Latte gesprochen habe. Sowas hängt einem dann etwas nach. Ja.
Ansonsten kriegen wir Mails von Hörerinnen und Hörern, die nochmal darauf hinweisen, dass man meteorologisch gesehen nicht nur am Bodensee manchmal falsch liegt, sondern auch in anderen Regionen. Ja. Und ein Hörer beklagt, dass das Biskaya-Tief ausgestorben sei.
Wir nennen es vielleicht nicht mehr so. Es gibt es schon noch. Also wir sprechen normalerweise diese typischen Tiefs und Hochs, die jeder kennt. Das ist das Island-Tief und das Azoren-Hoch. Und die waren früher tatsächlich eine sehr verlässliche Wettergröße. Und das hat sich immer mehr geändert. Seit den letzten 20 Jahren stellen wir fest, dass wir viel häufiger solche Omega-Wetterlagen haben. Und das sind Wetterlagen, bei denen wir ein stabiles Hoch irgendwo über Europa haben. Es muss nicht immer direkt über Mitteleuropa liegen, kann auch weiter im Westen und weiter im Osten liegen. Und dann verharrt das Wetter über längere Zeit in einem gleichen Status, könnte man sagen. Und dann haben wir eben gefährliche Wetterlagen. Dann haben wir entweder Dürresommer wie 2018 oder wir haben Hochwasserereignisse, wie zum Beispiel 2013 und so weiter. Also das sind immer die gefährlichen Wetterlagen. Deswegen dieses Biskaya-Tief gibt es noch, aber wir nennen es einfach nicht mehr so.
Was ist bitte der mäandernde Jetstream?
Der mäandernde Jetstream. Also man kann sich das so vorstellen, die Erde dreht sich und wir haben in etwa 10 Kilometer Höhe ein Starkwindband, das die Nordhalbkugel umkreist. Das haben wir früher genutzt, als wir noch geflogen sind von Amerika in unsere Richtung. Da hat dieser Jet uns geschoben. Deswegen waren wir schneller von Amerika in Europa als umgekehrt. Da mussten wir gegen den Jet fliegen, damals, als wir noch geflogen sind. So, und dieser Jet ist normalerweise West-Ost orientiert. Und wenn er mäandriert, dann macht er ganz große Schleifen. Und wenn er solche großen Schleifen macht, dann bedeutet das eben, dass wir genauso ein festsitzendes Hoch, so eine sogenannte Omega-Wetterlage, weil der mäandernde Jetstream dann eben die Form des großen griechischen Buchstaben Omegas hat. Also genau dann haben wir solche stabilen Wetterlagen, die dann über Wochen Bestand haben können.
Wenn wir gerade dabei sind, was diese stabilen Wetterlagen angeht, spielt da auch der Golfstrom eine Rolle?
Der Golfstrom sorgt einfach dafür, dass es in Großbritannien generell immer milder ist, weil der Golfstrom eben von der Karibik zu uns rüber geht. Hat jetzt aber mit dem mäandrierenden Jetstream in 10 Kilometer Höhe so einfach nichts zu tun. Aber natürlich sind Atmosphäre und Ozean miteinander gekoppelt. Und wenn wir große Veränderungen im Ozean haben, wie zum Beispiel El Niño oder der Indische Ozeandipol und so weiter, dann hat das Auswirkungen aufs Wetter. So hängt ja zum Beispiel die Heuschreckenplage zusammen mit den Buschbränden in Australien.
Was sagt unser Kleidungsstil über unsere politische Gesinnung? Philipp Hübel ist Philosoph und hat Forschungsergebnisse dazu zusammengetragen und in Die aufgeregte Gesellschaft darüber geschrieben. Philipp Hübel war 6 Jahre lang Juniorprofessor für theoretische Philosophie an der Universität in Stuttgart bis 2018. Mit Folge dem weißen Kaninchen hat er einen unterhaltsamen Bestseller und verständliche Einführung in die moderne Philosophie geschrieben. In SWRs Leute hat er am Mittwoch analysiert, welche Persönlichkeitsmerkmale Auskunft darüber geben, in welche Richtung wir denken.
Man weiß, dass konservatives Denken den Menschen ist, das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit wichtig. Also Ordnung, Struktur ist denen sehr wichtig. Leute, die sehr progressiv sind, linksliberal, denen ist Offenheit sehr wichtig, das Neue, Vielfalt. Und das zeigt sich auch, natürlich in Einzelfällen mag das anders sein, aber im Großen und Ganzen zeigt sich das in der Kleidung. Also alles, was geordnet und strukturiert ist, die gegelten Haare, der Haarhelm bei den Frauen, die saubere ordentliche Kleidung eher konservativ, alles, was dem etwas widerspricht, also wo man die Nähte sieht, wo man eine grobe Struktur hat, alles, was informell ist, also Hoodie, Turnschuhe, deutet eher das Progressive an. Das ist so ein bisschen die grobe Einteilung.
Wenn sich nichts rauslesen lässt, müsste ich jetzt bei Ihnen reininterpretieren, Sie sind dann irgendwo in der Mitte.
Genau, so, man kann natürlich vom Einzelfall jetzt nicht urteilen, zumindest weiß man auch in der Situation, zieht man sich auf eine bestimmte Weise an. Also wenn ich normalerweise T-Shirts trage, würde ich jetzt hier vielleicht im Studio eher ein Hemd tragen, deshalb muss man den Anlass sich auch anschauen. Aber es gibt diese groben Tendenzen. Es gibt noch eine andere interessante Beobachtung, Reinheit ist ein ganz wichtiges Thema im konservativen Bereich, also dass etwas sauber und ordentlich ist. Im progressiven Bereich ist die Kleidung oft ein Gegenentwurf zum Konservativen, also alles, was mit Unreinheit, mit dem Informellen zu tun hat. Vintage ist so ein Beispiel. Also man trägt etwas, was andere schon getragen haben. Das würden Konservative nicht machen.
Und jetzt geht die Forschung tatsächlich so weit, Untersuchungen anzustellen. Wer nackt auf dem Sofa lümmelt, wählt dann eher links. Wer im Schlafzimmer bügelt, angeblich eher rechts. Wie wissenschaftlich ist das denn?
Das ist relativ gut belegt. Da hat man einfach gesehen, man kann anhand von diesen Persönlichkeitsmerkmalen Gewissenhaftigkeit, also Leute, die Ordnung und Struktur wollen, kann man eher konservatives Denken erkennen. An Offenheit kann man eher progressives Denken erkennen. Und jetzt schaut man einfach, mit was sind eigentlich diese Merkmale wiederum korreliert. Und dann weiß man, werden dann so Fragen gestellt. Und man weiß jetzt zum Beispiel, wer sagt, ich lümmel mich gerne so nackt auf dem Sofa rum, laufe nackt durch die Wohnung. Das ist jemand, der eher einen niedrigen Wert bei Gewissenhaftigkeit hat, also eher nicht konservativ ist. Gibt immer Ausnahmen. Und umgekehrt jemand, der sagt, mir ist Kunst wichtig, oder jemand, der Andenken von Reisen zu Hause in seiner Wohnung hat. Das sind eher die Menschen, denen ist Offenheit wichtig, neue Eindrücke. Offenheit heißt immer, Leute wollen das Neue. Neue Leute kennenlernen, neue Länder, neue Speisen probieren. Daran erkennt man dann sozusagen die progressive Gesinnung.
Fällt sowas nicht häufig auch sogar zusammen?
Genau, es gibt auch beides. Natürlich, wir ist ja mal eine Verteilungskurve, also in der Mitte der Gesellschaft. Es gibt auch Menschen, die sind sehr gewissenhaft, also sehr strukturiert und gleichzeitig auch sehr offen. Und mittlerweile gibt es Untersuchungen aus den Online-Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook. Da hat man geschaut, was liken eigentlich die Leute, also was mögen sie, und hat mit denen einen Persönlichkeitstest gemacht. Das ist ein großes Forschungsprojekt, das in Cambridge durchgeführt wurde. Und das ist unglaublich erstaunlich. Da kann man dann wirklich sagen, aha, jemand liked gekringelte Pommes. Also ich wusste nicht, was das ist, aber das sind Pommes, die haben offenbar so eine Spiralform. Ja. Kann man ziemlich sicher sagen, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, der wählt Demokraten. Jemand, der mag Harley Davidson, kann man ziemlich sicher sagen, wählt Republikaner.
Verschwörungstheorien waren ein Phänomen der Mitte der Gesellschaft, vom 18. bis noch weit ins 20. Jahrhundert hinein. Die waren damals ganz üblich, so Forschungsergebnisse. Philipp Hübel ist Philosoph und hat sich in Bullshit-Resistenz mit Verschwörungstheorien, mit Lügen und Fake News befasst. Am Mittwoch war er zu Gast in SWR1 Leute und erklärte die Entwicklung von Verschwörungstheorien.
Es gibt einige Hinweise, dass Verschwörungstheorien sehr verbreitet waren, also dass auch sehr kluge, gebildete Leute auch in der Politik, in der Wissenschaft wirklich groben Unfug geglaubt haben. Spätestens sozusagen ab Mitte des 20. Jahrhunderts sind Verschwörungstheorien mehr verschrien, aber man hat auch viel, viel besser verstanden, was so die Psychologie und die Logik hinter diesen Verschwörungstheorien ist. Also diese Idee, dass die Macht irgendwie missbraucht wird von irgendeiner kleinen Gruppe.
Ja, Sie haben die dann aufgeteilt in Lügner, Bullshitter und Trottel. Wie unterscheiden sich diese Gruppen?
Das ist erstmal nur grundsätzlich erstmal, wie Leute Unfug verbreiten in der Welt. Lügner sagen absichtlich die Unwahrheit. Es gibt aber auch Leute, denen ist gar nicht so wichtig, ob das wahr oder falsch ist. Die posten einfach mal was oder sagen einfach mal was. Und die nennt man in der Philosophie die Bullshitter. Also die sagen, könnte auch stimmen. Vielleicht sagen die sogar was Richtiges, aber ihnen ist eigentlich egal, was sie sagen. Und Lügner und Bullshitter zusammen, das sind die, die Fake News produzieren, die auch Verschwörungstheorien verbreiten. Aber die hätten keinen Erfolg, wenn es nicht so viele Leute gäbe, die drauf reinfallen. Also die das sehen und denken, könnte plausibel sein, ich leite das mal weiter. Oder ja, ich habe auch mal schon sowas gedacht. Und wenn es diese Trottel nicht gäbe, also wenn jeder sozusagen wissenschaftlich alles überprüfen würde, gäbe es keine Fake News und keine Verschwörungstheorien.
Die Zahlen sagen was anderes. Mehr als die Hälfte der Amerikaner glaubt an mindestens eine Verschwörungstheorie. Und in Deutschland stoßen gängige Theorien bei bis zu einem Drittel der Bevölkerung auf Resonanz. Können Sie erklären, was den Glauben daran so stark macht?
Ja, da gibt es zwei Faktoren. Das ist mittlerweile psychologisch super untersucht. Also einmal hat das was mit dem Denkstil zu tun. Leute, die einen eher intuitiven Denkstil haben, eher etwas spirituell sind, eher sagen, ich folge dem Bauchgefühl, nicht so gut mit Zahlen umgehen können, die sind anfälliger, weil es hat schon was mit wissenschaftlichem Denken zu tun. Also das ist ein Faktor. Aber der wichtige ist auch wieder ein emotionaler Faktor, der hat was mit Moral zu tun. Verschwörungstheoretiker sagen, sie haben wenig Kontrolle über ihr Leben, sie haben das Gefühl, sie sind sozial abgehängt, die da oben machen, was sie wollen, sie haben keine Wirksamkeit in der Welt. Und wenn man dieses Gefühl hat des Kontrollverlustes, dann scheint es eine starke Neigung zu geben, zu sagen, entweder ich suche mir jemand anderen, der ist dafür verantwortlich, diese kleine Gruppe, und das kann dann zufällig sein, welche man findet. Die CIA, die Rothschilds, die Regierung, die Eliten, wer auch immer. Das ist der eine Faktor. Und das zweite ist so ein bisschen, ich habe jetzt etwas anderes, was mich besonders macht. Ich habe ein Geheimwissen. Die anderen sind sozusagen Schlafschafe, die haben überhaupt keine Ahnung. Aber ich bin derjenige, der was Besonderes hat. Und das scheinen diese Funktionen zu sein, dass das Leuten so eine Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien gibt.
Und die Philosophie ergründet eben auch das. Was ist es, was Sie in der Philosophie so begeistert und antreibt?
Also mich haben, glaube ich, immer schon so, sagen wir mal, so wissenschaftliche Fragen interessiert, schon in der Schulzeit. Eigentlich alle Fächer, die es gab, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Aber dann fand ich besonders interessant, diese ganz allgemeinen Fragen zu stellen, diese Was-Fragen, ne? Also Naturwissenschaftler versuchen, irgendwelche Naturgesetze rauszufinden. Wie funktioniert Photosynthese? Finde ich auch spannend. Aber die Frage sich zu stellen, was ist eigentlich ein Naturgesetz? Oder was machen wir eigentlich, wenn wir die Natur untersuchen? Oder ist das wahr, was wir da rausfinden? Oder sind das nur Konstruktionen? Diese Fragen haben mich irgendwie unglaublich fasziniert.
Viele Bluttaten der deutschen Linksterroristen zwischen 1970 und 1993 sind bis heute nicht aufgeklärt. Noch immer wird nach untergetauchten RAF-Terroristen gefahndet. Der deutsche Herbst gilt als eine der schwersten Krisen der Bundesrepublik. Ulrike Meinhof war Teil der Führungsgruppe der RAF. Sie war an zahlreichen Anschlägen und Banküberfällen beteiligt. Als sie in der Zelle in Stuttgart-Stammheim 1977 Suizid begeht, ist ihre Tochter 13 Jahre alt. Bettina Röhl wird sich intensiv mit dem Leben ihrer Mutter und der RAF auseinandersetzen. Vieles schildert sie in ihrem Buch »Die RAF hat euch lieb«. Am Freitag war sie zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Und wie Bettina Röhl ihre Mutter als Zehnjährige erlebte, als sie sie im Gefängnis besuchte, das hat sie in der Sendung beschrieben.
Sie war viel mehr auf dem RAF-Trip, als mein Vater oder die Verwandten gesagt hatten. Also sie war 100% drauf. Also sie hat auch versucht, uns zu agitieren. Also im Grunde, wir sollen auch einen Aufstand machen in der Schule und so weiter. Sie hat ab und zu mal die Polizisten angepöbelt, auch sehr laut. Das Essen ist scheiße und so. Also das war nicht so lustig. Aber wenn, also ich würde sagen, meine Schwester und ich haben sie auch so ein bisschen beruhigt. Mhm. Und da hatten wir dann auch ein paar schöne Stunden. Und wir sind auch nicht aufgehalten worden. Also wir haben wirklich 3-4 Stunden bei ihr verbracht. Dann allerdings hat sie mit der S. Enslin in ihre Zelle mitgekommen nach Ossendorf. Und ich vermute, dass Enslin dann auch verboten hat, also gesagt hat, hier, das geht nicht, dass du da weiter mit den Verwandten zu tun hast, die nicht RAF sind. Also okay. Und das heißt, meine Meinung hat sich dann nochmal von ihren Kindern, also meiner Schwester und mir, und auch von allen anderen unpolitischen Verwandten
distanziert.
Weder distanziert, einfach wörtlich. Die Briefe kamen zurück, es gab keine Besuche mehr. Und dann hörte man nur noch Hungerstreik. Und das heißt, ich habe meine Mutter ja auch schon lange vor ihrem Tod nicht mehr gesehen. Insofern ist das jetzt doch für mich auch schon eine Weile her.
Klar, was hat das mit Ihnen gemacht, dass die Mutter dann plötzlich diese Distanz aufgebaut hat und den Kontakt letztlich abgebrochen hat?
Wir haben gehört, unserer Mutter geht es schlecht, Isolationshaft, Hungerstreiks. Also man hat Verständnis gehabt und gehofft, sie irgendwann wiederzusehen. Und das war dann in der Tat für mich nicht so leicht, weil ich nicht mehr mit ihr reden konnte. Also man hätte sich, also man ist dann schon, dass man sich über Jahre auch als Kind in dem Alter schon natürlich denkt, man möchte doch mal irgendwann über alles sprechen.
Wenn man sich die Biografie ihrer Mutter anguckt, wenn man sich das Beziehungsgeflecht innerhalb der RAF anguckt, kann man dann zu dem Ergebnis kommen, ihre Mutter war eigentlich In jedem Fall eine melancholische und sehr wahrscheinlich auch eine unglückliche Frau?
Also das ist ja jetzt so Psychologie. Sie hatte beide Phasen. Ich würde sagen, in Berlin, bevor sie in den Untergrund gegangen ist, habe ich sie zum Beispiel als viel depressiver und angeschlagener empfunden. Auch die Lebensweise, ich sag mal 60 Zigaretten, Rothändle ohne Filter und dann immer dieses runterhängende Gesicht und so weiter. Während im Gefängnis habe ich sie erlebt, da war sie ja am Anfang erst gerade im Knast und da hatte sie wahrscheinlich sich sogar in Anführungsstrichen ein bisschen erholt, also in Anführungsstrichen, sehr viel gelesen, war also sehr viel fitter, schlanker. Da habe ich sie jetzt so nicht und ich möchte auch gar nicht in so eine Psychologie, also ich bin ja kein Psychologe. Ich würde sagen, das ist meine Erkenntnis gewesen nach dem Buch, auch eine Terroristin kann ihre Kinder lieben.
Okay.
Nur es wird nicht so deutlich, wenn man sich offiziell getrennt hat für die Revolution. Aber ich denke, dass sie uns trotzdem geliebt hat.
Bettina Röhl erlebt als Kind die Gründung der RAF hautnah mit. Denn ihre Mutter, Ulrike Meinhof, war ein Teil der Führungsgruppe, die sich dem linken Terrorismus verschrieben hatte. Die Frau, die mit Anfang 30 Chefredakteurin bei der Zeitschrift Konkret war, zweifache Mutter, verheiratet, war mit 36 Jahren steckbrieflich gesuchte Staatsfeindin Nummer 1. Und mit 42 Jahren fand man sie erhängt in ihrer Gefängniszelle in Stuttgart-Stammheim. Bettina Röhl hat versucht, die Lebensgeschichte ihrer Mutter aufzuarbeiten. Am Freitag war sie zu Gast in SWR1 Leute und erzählte bei Wolfgang Heim, wie sie als Kind die erste RAF-Generation erlebt hat.
Bader und Enzin waren so durch diese Kaufhausbrände, durch Drogen und so weiter, waren schon so ein bisschen die Popstars abgefahren. Und Bader hatte auf jeden Fall so was Sadistisches. Also ich bin mal hingefallen und da hat er sich dann totgedacht. Das kannte ich von Erwachsenen bis dahin nicht. Also war ein ganz unangenehmer Typ.
Also Bader und Enslin waren zum damaligen Zeitpunkt schon abgetaucht
genau.
Und in der Illegalität. Und wie lange haben die da in der Wohnung ihrer Mutter verbracht?
Die haben ein paar Wochen bei uns gewohnt. Wir Kinder wurden instruiert, dass wir nicht sagen dürfen, dass sie bei uns sind. Aha. Dass sie Decknamen, Tarnnamen haben, Hans und Grete. Das durften wir nicht sagen. Wir sollten, wenn die Polizei vor der Tür steht, sagen, bei uns wohnt keiner. Also das waren schon relative Überforderungen. Okay. Und es hat ja dann auch dazu geführt, dass ich im Kinderladen gesagt habe, bei uns zu Hause wohnen Leute, die von der Polizei gesucht werden. Die heißen Hans und Grete. Und dann bin ich mit dem ganzen Kinderladen, 20 Kindern, zu uns nach Hause gekommen. Und Andreas Bader ist irgendwie so wütend gewesen. Und das Badezimmer hat er sich eingeschlossen. Und Enslin ist geflüchtet. Und meine Mutter hat uns dann alle wieder rauskomplimentiert. Ja. Aber unter so einem Druck stand ich dann wahrscheinlich auch mit 7, dass ich so wurde das aufgebaut, dass ich das den Kindern im Kinderladen dann eben doch erzählt habe.
Also kurz darauf gab es auch die Situation, dass ihre Mutter und die RAF beschlossen hatten, dass aus ihnen und ihrer Zwillingsschwester ein revolutionäres Zwillingspärchen werden sollte. Ja. Die wurden erst in ein Lager nach Süditalien geschickt, mit dem Ziel und mit dem Plan, dann schlussendlich in einem Palästinenserlager zu landen. Stefan Aus, der später dann Chefredakteur des Spiegel war, und Peter Hohmann, auch einer aus der allerersten RAF-Generation, haben sie und die Schwester damals rausgeholt.
Genau, vor 50 Jahren sind eben meine Schwester und ich auch von dieser angehenden RAF verschleppt worden, erst nach Sizilien. Das heißt eigentlich, gehört eigentlich fast mit zum Gründungsakt der RAF, denn man hätte ja auch sagen können, meine Schwester und ich kommen zu irgendeiner sehr netten Tante, also es gab schon Leute, aber meine Mutter hatte damals, und das haben ja auch die anderen Leute, die ich alle interviewt habe, bestätigt, diese Idee, das Beste sei, jetzt die Kinder auch gleich dann revolutionär zu erziehen. Und wie hat sich Mahler ausgedrückt, die Kinder sollten nicht in einem bürgerlichen Leben verkommen. Mhm. Und tatsächlich sind auch die Palästina-Pläne, also dass wir nach Jordanien in ein Waisenheim sollten, die haben sich nach meiner Recherche ganz klar verifiziert. Also wurde dann auch gerne geleugnet von RAF-Leuten. Aber ich habe das nur auch auf Band von vielen Mitgliedern. Und in der Tat, Stefan Aust und Peter Hohmann, der Lebensgefährte meiner Mutter war, die haben in einer sehr mutigen und schnellen Aktion uns aus Sizilien richtig befreit. Und im Nachhinein kann ich auch das besser beurteilen. Es gab keinen Plan B. Also wir wären, also wirklich, das war unsere Rettung.
Ja.
Denn sonst wären wir nach Palästina gekommen und das hätte uns natürlich ganz doll aus der Bahn werfen können. So sind wir einfach wieder in die Schule gekommen im September und unser Leben ordnete sich wieder ein in der Schule und so weiter. Also das war, insofern sind wir da noch halbwegs glimpflich rausgekommen.
Eins gehört. SWR 1.